Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 54, zu der ich erstmal dich begrüße, Marlene. Hallo.
Hallo.
Wir sind heute in der Sozialpsychologie aus dem Modul Sozialpsychologie und Soziologie. Ist halt ein Teil die Sozialpsychologie. Und da sind wir heute im Teil 2. Wir werden uns über Gruppenprozesse unterhalten und weil das so verdammt viele sind, wird das in 2 Folgen aufgeteilt werden. Also das ist jetzt quasi Teil 1 von Teil 2 in der Sozialpsychologie sozusagen. Und unser Fahrplan ist erstens Allgemeines zu Gruppen, dann zweitens Ähnlichkeit in Gruppen und drittens Gruppenleistung. Und das werden auch die 3 Punkte sein, die wir heute im ersten Teil machen. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit viertens Gruppensozialisation, fünftens Groupthink und sechstens Vorurteile und Gruppen. Das sind unsere 6 Punkte. Die ersten 3 machen wir jetzt in dieser Folge. Und ja, gar nicht so viel zu sagen. Fangen wir doch einfach mal an mit dem Allgemeinen zu Gruppen, also zum Begriff und zur Definition. Die Gruppe existiert, wenn 2 oder mehr Individuen sich als Mitglieder einer Gruppe verstehen. Ich kann mich erinnern, wir hatten in der Vorlesung, meinte unsere Dozentin, glaube ich, dass es bis vor einer Weile noch 3 sein mussten und jetzt so die moderne Ansicht quasi mindestens 2 Personen sind, weil man sonst dafür wieder eine extra Bezeichnung bräuchte und dass das alles viel komplizierter macht. Genau, also 2 Leute mindestens, die sich als Gruppe verstehen. Die haben dann eine gemeinsame Identität, also die Auffassung, derselben Gruppe anzugehören. Die Gruppe besteht dann, wenn andere Menschen existieren, die nicht der Gruppe angehören, aber Mitglieder anderer Gruppen sind. Also wenn man das sich quasi systemisch anguckt, ne? Ich habe mein System und in dem System sind Menschen, das ist meine Gruppe, alles andere ist Umwelt, aber für die in der Umwelt ist das ja auch jeweils eine Gruppe, in der die sich befinden. Genau, und das definiert als drittes jetzt noch die Gruppe. Es gibt noch ein paar weitere Erklärungen, wie zum Beispiel nach Levin. Gibt es das gemeinsame Schicksal, was Gruppen binden kann? Ich glaube, das ist ziemlich klar. Ich denke, das kann sowohl sowas Geplantes sein, wie mal ganz klischeehaft so anonyme AlkoholikerInnen oder auch einfach sowas Ungeplantes wie auch wieder in Anführungszeichen die AußenseiterInnen auf dem Schulhof. Noch eine weitere Erklärung. Gruppen enthalten irgendeine Form von sozialer Struktur, also so Status- und Rollendifferenzierung, zum Beispiel, dass es einen Gruppenleiter oder eine Gruppenleiterin gibt. Ansonsten wäre die Gruppe nur eine lockere Ansammlung von Individuen. Das ist nach Sherif und Sherif, wenn ich die richtig ausspreche. Und als dritte weitere Erklärung haben wir noch die Interaktion. Die geschieht halt von Angesicht zu Angesicht. Das ist nach Bales von 1950. Ja, sehr interessant irgendwie auf unsere Zeit heute zu bringen. So dieses Angesicht zu Angesicht gut. Mit sowas wie Zoom und so mag das funktionieren, aber auf eine andere Art und Weise. Wäre interessant, wie Bales das sieht. Ja, wie das heute so zutage ist. Aber das sind erstmal so grob die Erklärungen, was eine Gruppe überhaupt ausmacht. Aber warum bilden Menschen überhaupt Gruppen? Ja, zum einen gibt es da den evolutionären Vorteil. Wir haben uns ja über Evolution auch schon unterhalten. Na, sowas wie der effektive Umgang mit Feinden oder vor einiger Zeit so mit Raubtieren. Die Zusammenarbeit in Bereichen wie Kindererziehung, Ackerbau, Jagd oder allem Möglichen. Die höheren Überlebenschancen aufgrund von Prädispositionen zur Gruppenbildung, also dass wir die Anlage haben, Gruppen zu bilden, ist einfach als Spezies unsere Überlebenschance höher. Und noch eine Prädisposition des Menschen, die positiven und starken, stabilen Beziehungen zu anderen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Das ist dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, was ja auch ja, nach zum Beispiel Böhnisch oder so ist das ja ein Grundbedürfnis. Und das führt dazu, dass wir Gruppen bilden. Und das gibt uns natürlich den evolutionären Vorteil. Gruppen helfen uns aber auch, unsere Welt zu verstehen. Da gibt es die Theorie des sozialen Vergleichs von Festinger von 1954. Und er geht davon aus, dass Menschen die zutreffende Sicht der Welt suchen. Dafür gibt es 2 Wege. Also einerseits kann ich die physikalische Realität und die soziale Realität überprüfen. Also meine Überzeugung, ne, also physikalisch ist logisch. Na, dass ich das überprüfen kann, auch die soziale, da können Meinungen zwar schon auseinandergehen, aber prinzipiell kann ich das natürlich auch überprüfen. Aber der andere Weg ist noch viel interessanter, denn nach anderen Personen richten sich Menschen, vor allem bei den Überzeugungen, die nicht an der physikalischen Realität überprüft werden können, wie zum Beispiel Vorlieben. Ne? Gruppen bilden sich, wenn Menschen zum Beispiel gleiche Vorlieben haben, und das hat nichts mit einer Überprüfung in irgendeiner Realität zu tun. Das sind so die zwei Wege nach Festinger. Es gibt aber auch noch die Theorie der sozialen Identität nach Teufel und Turner oder Teufel, ich weiß nicht genau, und die Selbstkategorisierungstheorie, die ist auch von Turner und anderen. Und da wird davon ausgegangen, dass Menschen sich selbst und andere zum Teil im Sinne der Gruppenzugehörigkeit definieren. Also ich habe eine Gruppe, die macht irgendwas aus, und das, was die Gruppe ausmacht, das mache ich zu meiner eigenen Identität. Beispielsweise bin ich Fan eines Fußballvereins, und zu meiner persönlichen Identität zählt dann auch der Teil, dass ich Fan dieses Vereins bin. Also die Gruppenidentität, die hole ich mir zu meiner Identität, zu meiner persönlichen. Und es hilft, die Unsicherheiten zu reduzieren und unsere Welt einen Sinn zu geben, wenn man sich selbst und andere als Mitglieder einer Gruppe ansieht. Ne? Man ist dann halt, klar, in der Gruppe ist man viel sicherer, auch dass das stimmt, was man annimmt, weil man ja Menschen um sich hat, die dasselbe annehmen. Das ist, kann gut sein, das kann auch gefährlich sein, gerade wenn man die aktuellen Nachrichten sich anguckt, zum Beispiel Querdenken und so. Also wir sind ja jetzt hier im Dezember 21. Für die Nachwelt, die das mal irgendwann hört. Das ist doch schon ganz schön kritisch. Und du willst was dazu sagen, Marlene, ich sehe es genau.
Genau. Und zwar fällt mir da das Beispiel Sekten ein. Also wenn sich jetzt Menschen, die sich Sekten zugehörig fühlen, nach dem Weg der nicht überprüfbaren Richtung gehen und sich eben nach diesen Überzeugungen anderer Menschen richten, und dann dieses Geländer, das die Gruppe bildet, nutzen, um ihre Welt zu vereinfachen, ist es für mich um einiges leichter zu verstehen, warum Leute in Sekten sich wohlfühlen und, also wohlfühlen mal in Anführungszeichen, aber warum sie dort drin bleiben und nicht zwingend wieder hinaus wollen und überhaupt auch erstmal hineingehen.
Stimmt, ne? Also dadurch, dass man ja dann, also es ist ja eine unheimliche Sicherheit, die auch so in der Rekrutierung bei Sekten angeboten wird. Ne? Es geht, ganz oft geht es auch um eine Pflicht, die man zu erfüllen hat. Das wird dann eingeredet, dass es da so eine Pflicht gibt und dass einen das sicher macht und einen erlöst und was weiß ich nicht. Ne? Und das sind halt genau diese Punkte, diese Unsicherheit reduzieren, der Welt einen Sinn geben, das alles, was in unserer Welt auch ehrlich gesagt einfach ein bisschen kurz kommt. Ne? Und das, na klar, da wo beispielsweise der Staat versagt oder wo die Zwischenmenschlichkeit versagt, können dann halt ganz leicht so Sekten oder auch so rechte Parteien und sowas natürlich einen Haken reinschlagen und das für sich nutzen. Und genau, wir hatten jetzt den evolutionären Vorteil, das Weltverstehen, und der dritte Grund, warum Menschen Gruppen bilden, ist, sich Vorteile zu verschaffen. Also nicht nur im evolutionären Sinne, sondern darüber hinaus. Da haben wir die Theorie des sozialen Austausches, auch nach Thibaud und Kelly. Nee, das nicht auch. Vorher waren es Teufel und Turner und jetzt Thibaud und Kelly, 1959. Soziale Beziehungen, auch innerhalb einer Gruppe natürlich, tragen dazu bei, die Bedürfnisse von Individuen zu befriedigen, ist klar. Ne? Durch die Austauschprozesse, die wir haben, also Austausch von materiellen Gütern, die interpersonelle Hilfe, so eine Hilfe beim Umzug oder sowas, aber auch die psychologischen Güter, Liebe, Freundschaft, Zustimmung. Achso, und materielle Güter brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Und eine Gruppe wird halt dann gebildet, weil sie den sozialen Austausch zum gegenseitigen Vorteil fördert. Na, ich kann mich natürlich auch so mit Menschen austauschen, aber wenn ich eine Gruppe habe, dann kann ich mich dann natürlich viel leichter und viel intensiver austauschen. Und dann haben wir so ein inneres Vergleichen von Kosten und Nutzen in sozialen Beziehungen. Das klingt jetzt sehr technisch und sehr, sehr kalt irgendwie, aber trotzdem funktioniert unser Denken ja so. Ne? Und wenn der Nutzen nur ist, dass es uns gut geht oder auch, dass es anderen gut geht, kann ja auch der Nutzen sein. Und so wird die Beziehung dann als Gewinn betrachtet, solange der Nutzen überwiegt. Und wenn eine Unzufriedenheit mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis einhergeht, dann oder auch bessere Alternativen in anderen Gruppen beispielsweise gesehen werden, kann das zum Austritt der Gruppe führen. Genau, und soweit erstmal ganz grob Allgemeines zur Gruppe. Und jetzt wird euch Marlene die Ähnlichkeit in Gruppen erklären.
Genau, ganz kurz nochmal zu den letzten drei Punkten. Das ist auch nochmal eine kleine Wiederholung von der letzten Sozialpsychologie-Folge, den engen Beziehungen. Da waren die Punkte auch schon angesprochen. Und auch dort habe ich in Erinnerung, dass ich das sehr kalt und sehr technisch fand, wie dort enge Beziehungen definiert sind. Und mir dachte, oh Gott, das ist so unromantisch. Aber es ist nun mal unromantisch. Das machen erst unsere Hormone romantisch. Und ich glaube, auf die kann man sich in dem Feld auch ganz gut verlassen.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch bei uns jetzt hier nicht primär darum geht, das zu verstehen, um uns selber da irgendwie einzuordnen oder so, sondern wir wollen halt eine professionelle Sicht da drauf. Na, und dann muss man das halt auch ein bisschen runterbrechen und in so Modelle packen, wo man das halt auch ein bisschen voneinander abgrenzen kann.
Genau, genau. Und die Emotionalität mal ein bisschen außen vor lässt. Mhm. Vielleicht auch nicht so schlecht. So, dann die Ähnlichkeit in Gruppen. Also was ist eigentlich, was ist ähnlich in Gruppen? Na, das ist das Erste, die Gruppennormen, also Überzeugungssysteme, wie man sich verhalten sollte oder auch wie man sich nicht verhalten sollte. Diese Gruppennormen lenken das Verhalten, allerdings nicht so sehr, wie das Gesetze tun würden zum Beispiel. Also es folgen schon Sanktionen, wie ein zeitweiser Ausschluss zum Beispiel, wenn man jetzt krass gegen diese Gruppennormen verstößt, aber man wird jetzt zum Beispiel nicht eingesperrt oder es folgen keine Geldstrafen, wie das im Rechtssystem, wo die Regel ist. Das Ganze fußt auf gemeinsamen Erwartungen der Gruppenmitglieder zu typischen oder erwünschten Verhaltensweisen aller Mitglieder. Und einige Normen sind preskriptiv. Ich habe das auch gegoogelt, weil ich es auch schon nicht aussprechen kann. Und das bedeutet, die sind festlegend. Also einige Gruppennormen sind eben festlegend und schreiben auch vor, welche Einstellungen, Verhaltensweisen und Überzeugungen im Kontext der Gruppe angemessen sind und welche unangemessen sind. Also andere Normen sind deskriptiv und beschreiben lediglich, welches Verhalten innerhalb der Gruppe typisch ist. Also sie sind nicht festgelegt quasi. Und diese Normen dienen als Leitlinien für die Einstellungen und Verhalten. Also sie haben eine wichtige regulierende Form innerhalb der Gruppe, regulierende Funktion innerhalb der Gruppe. Wichtig ist noch, dass diese Normen nicht zwingend außerhalb der Gruppe gelten müssen. Also wenn sich diese Gruppe jetzt meinetwegen darauf einigt, eine unserer Normen ist, wir begrüßen uns mit dem Handschlag, dann muss es nicht sein, dass Gruppenmitglieder außerhalb dieses Gruppenkontextes auch andere Leute mit dem Handschlag begrüßen, sondern es ist eine kleine gemeinsame Sache innerhalb dieser Gruppe. Dann kommen wir zur Gruppenkohäsion, also dem Zusammenhalt. Das ist die Kraft, die ihre Mitglieder an die Gruppe bindet und bei ihnen dazu führt, dass sie in der Gruppe bleiben wollen, laut Festingen. Und die gewährleistet, also dieses Gefühl des Zusammenhalts gewährleistet die Funktionstüchtigkeit der Gruppe. Ohne diese Triebkraft des Zusammenhalts würde die Gruppe nicht bestehen bleiben. Trägt auch dazu bei, dass die Gruppe eben zusammenhält und vor allem, dass die Gruppenmitglieder motiviert sind, sich innerhalb der Gruppe zu engagieren. Wenn man sich jetzt nicht Teil einer Gruppe fühlt, wie zum Beispiel einem Klassengefüge, wir fühlen uns nicht innerhalb unserer Klasse, was ja gut mal sein kann, wenn man dauernd ausgestoßen und gemobbt wird, dann haben wir auch keinen Grund, uns jetzt groß zu motivieren, damit die Klassenfahrt gut wird oder so. Und das beschreibt der Teamgeist, hält eben diese einzelnen Mitglieder im Team und führt zur Kohäsion wie ein unsichtbares Netz. Ungefähr kann man sich das vorstellen.
Kleiner Einschub. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir den Festinger ziemlich oft erwähnen, Hab den mal nur ganz kurz gegoogelt. Leon Festinger heißt der, 1919 bis 1989 gelebt und ist am US-amerikanischer Sozialpsychologe gewesen. Genau, nochmal so viel zur Einordnung.
Ja, perfekt. Dankeschön. Dann kommen wir schon zu unserem dritten Thema, die Gruppenleistungen. Und die sind inhaltlich nochmal ein bisschen unterteilt, weil es ein sehr großes Thema ist. Da haben wir erstens die tatsächliche und potenzielle Gruppenleistung, zweitens die Prozessgewinne und Verluste und drittens das Management von Gruppenleistungen. Und gleich zum ersten, tatsächliche und potenzielle Gruppenleistung. Gruppenleistung ist abhängig von der individuellen Leistung. Das heißt, je besser die Gruppenmitglieder sind, desto besser wird im Schnitt auch die Gruppenleistung sein. Andersrum gesagt, eine Gruppe ist oder eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ich denke, den Spruch kennt ihr alle und hier trifft er dann endlich mal zu.
Auch nicht bei allen Sachen, ne?
Nee,
das aber... Das gehen wir dann nochmal auseinander, wo das dann zutrifft und wo nicht, ja.
Genau, aber ich würde sagen, im Allgemeinen kann man das sagen.
Ich glaube, das war, da kommen wir dann später nochmal zu.
Das sind die verschiedenen Aufgabentypen dann.
Ja, wenn das, das Additive war das, glaube ich, wo das nicht zutrifft. Denn wo Gruppenleistungen quasi addiert werden, da geht es ja nicht darum, wenn jetzt jemand eine unterdurchschnittliche Leistung bringt, quasi, bedeutet das ja nicht, dass das dann die Basis der insgesamten Gruppenleistung ist. Sie ist halt nur ein kleines bisschen geringer. Und ja, es geht dann eher um die Sachen, wo es wirklich darum geht, wer die schwächste Leistung liefert, quasi. Das ist dann der Stand der gesamten Gruppe. Das, ja genau, ich kriege es gerade nicht ganz zusammen, aber vielleicht nachher, wenn wir dann nochmal genauer hinkommen.
Genau, wir kommen da noch drauf. Es ist nicht ganz, also es trifft auf die auditiven Aufgaben zu, es trifft vor allem aber auf die konjunktiven Aufgaben zu, aber jetzt greife ich zu viel vor. Wir bleiben erstmal oben. Also die Faktoren, die in... Ach, macht doch nichts, alles klar. Das ist die Spontanität des Ganzen. Also, wo war ich? Hier. Die Faktoren, die die individuellen Mitglieder besser machen, machen eben auch die Gruppe besser. Dann gibt es aber auch Gruppenkomponenten, also nicht die individuellen Komponenten, die wir jetzt gerade hatten, sondern auch die Gruppenkomponenten. Also zum Beispiel wie die Frage, wie beeinflusst das Bewusstsein der Gruppenmitglieder die Leistung? Oder gemeinsame Handlungsergebnisse sind abhängig vom Handeln der anderen Mitglieder. Das ist die soziale Interdependenz. Ich glaube, die hatte ich gegoogelt. Genau.
Heißt es.
Wie bitte?
Interdependenz heißt es.
Danke, da kommt meine
Lesestelle. Mit den schwierigen Wörtern.
Genau. Genau, und zwar ist das die wechselseitige Abhängigkeit zweier oder mehrerer Personen im Kontext. So, also das ist eben die gemeinsame Handlungsergebnis, das gemeinsame Handlungsergebnis abhängig vom Handeln der anderen Gruppenmitglieder. Also das eine ist vom anderen abhängig. So, nochmal kurz. Und die Abhängigkeit der Interaktion mit diesen anderen Gruppenmitgliedern ist eben dann die soziale Interaktion. Zum nächsten Punkt, die potenzielle Gruppenleistung, auch als das Gruppenpotenzial bezeichnet. Die Leistung, die erzielt worden wäre, wenn Mitglieder einer Gruppe unabhängig voneinander und nicht als Gruppe gearbeitet hätten. Und häufig ist es eine Bezugsgröße, um die tatsächliche Gruppenleistung zu bewerten. Und dann gibt es die Bestimmung des Gruppenpotenzials. Das ist die Erfassung der individuellen Leistungen derselben Gruppenmitglieder oder ähnlicher Personen. Und dann das Zusammenführen dieser individuellen Beiträge zu einem Gruppenprodukt. Das Ganze ist allerdings hypothetisch, weil es ist ja nicht die tatsächliche Leistung der Gruppe, sondern eben dieses Potenzial, das sie hätte. Und die tatsächliche Leistung ist dann die Leistung, die die Gruppe in einem konkreten Fall auch erbringt. Dann gibt es verschiedene Einflüsse auf die Gruppenleistung, besonders definiert durch den Aufgabentyp. Aufgabentypen sind nicht unterteilbar, das heißt, alle Mitglieder arbeiten an derselben Aufgabe. Und unterteilbar bedeutet die Zuweisung unterschiedlicher Unteraufgaben an verschiedene Mitglieder ist möglich. Und das Ziel ist hier die Aufgabenerfüllung in der Quantität, also entweder Maximierungsaufgabe oder der Qualität, das ist die Optimierungsaufgabe. Am Beispiel, hast du da gerade eins im Kopf, sonst zum Beispiel, ich habe gerade eins, okay,
ja, ja.
Also für die Maximierungsaufgabe wäre ein Beispiel Plätzchen backen. Wenn jetzt 5 Mitglieder jeweils, weiß nicht, 3 Blech Plätzchen backen, dann ist das um einiges mehr als sie backen zusammen 5 Blechplätzchen. Macht vielleicht mehr Spaß.
Und das ist auch super mit diesem schwächsten Kettenglied, was du vorhin erwähnt hattest,
ja.
Weil da trifft das ja nicht zu. Ne? Wenn man den Schwächsten jetzt aus der Gruppe rausnehmen würde, hätte man ein geringeres Ergebnis.
Genau.
Ne? Also trifft das hier nicht zu. Aber jetzt bei Qualität, wenn ich mir beispielsweise überlege, okay, keine Ahnung, Gruppen treten gegeneinander an bei einem Wettrennen oder so und erst wenn die ganze Gruppe im Ziel ist, wird die Zeit gestoppt und da ist es natürlich abhängig von der langsamsten Person in der Gruppe. Das wäre dann eine Optimierungsaufgabe nach Qualität. Ich glaube, jetzt haben wir es ganz gut rausgestellt mit diesem Kettenglied nochmal reinzubringen.
Ja. Und eben genau, da steht der Zusammenhang der Gruppenleistung mit den Einzelleistungen der Gruppenmitglieder. Und es gibt 3 verschiedene Aufgabentypen. Das erste wäre die additive Aufgabentype. Dann gibt es die disjunktive Aufgaben und es gibt die konjunktiven Aufgaben. Das ist auditiv, zum Beispiel ist Tauziehen oder ein Brainstorming oder Schneeschaufeln oder eben dieses Plätzchenbacken. Also es ist die Summe der Leistung der einzelnen Mitglieder, die hier das Potenzial ausmacht. Dann gibt es die disjunktiven Aufgaben. Das ist vor allem problemlösend. Also das Fällen einer Entscheidung, zum Beispiel mathematische Berechnungen oder ähnliches. Da ist die Einzelleistung des besten Mitglieds entscheidend. Und das bedeutet, dass die, genau, hier ist auch noch der Heurika-Effekt ausschlaggebend. Das bedeutet, laut dem hochgräfe.de Bücher Psycholehrbuch Plus Seite, wir stellen euch den Link rein, keine Sorge. Hier ist der Heurika-Effekt beschrieben als bedeutet die richtige Lösung für ein Problem, wenn sie gefunden wurde, leicht demonstrierbar ist und vor allem von anderen Personen sofort als richtig anerkannt wird. Genau, und zwar, wie gesagt, bedeutet das die richtige Lösung für ein Problem, wenn sie gefunden wurde, von den anderen Gruppenmitgliedern sofort als richtig anerkannt wird und auch entsprechend demonstriert werden kann, wenn das nötig ist. Und dieser Effekt vergrößert die Chance, dass die Gruppe tatsächlich auch richtig entscheidet. Und wenn dieser Effekt nicht da ist, dann kann es sein, dass die Gruppe sich, obwohl das richtige Ergebnis von dem stärksten Gruppenmitglied in diesem Bereich präsentiert wurde, trotzdem für eine andere Lösung entscheidet, weil sie nicht erkennen konnten, boah, das ist das Beste und wir nehmen das sofort. Sondern sie entscheiden dann mehr nach Mehrheit.
Super, an diesem Mathe-Aufgabenbeispiel festmachen. Ne? Das ist irgendwie eine super komplizierte Aufgabe. Und in der Schulklasse so und der absolute Mathe-Crack meldet sich und sagt 42. Dann sagen andere, ja klar, dann wird er schon 42 sein. Na, wenn jetzt aber, keine Ahnung, der unscheinbare Mathe-Vierer-Schüler sagt 42, würden die anderen vielleicht dran zweifeln und das lieber selber nochmal rechnen und dann vielleicht auf ein weniger optimales Ergebnis kommen.
Ja, genau. Oder sie nutzen einfach einen Taschenrechner. Das wäre mein Lösungsansatz. So, die konjunktiven Aufgaben. Das ist zum Beispiel Bergsteigen oder Klettern, dann Präzisionsarbeit oder etwas vertraulich halten. Auch sehr, sehr wichtig, finde ich. Und hier ist die Einzelleistung des schlechtesten Mitglieds ausschlaggebend. Also wenn man jetzt in der Gruppe einen hat, der alles ausplaudert, egal wie wichtig es ist, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass man dieses Geheimnis innerhalb der Gruppe hält. Aber vielleicht, wenn man auf den einen sehr gut aufpasst, dann funktioniert es. Beispiel wäre von den Marvel-Filmen, ich glaube, der Peter Parker-Darsteller, an dem mir jetzt gerade der Name nicht einfällt, der Tom Holland, genau, der muss bewacht werden bei Interviews, weil der alles rausplaudert vor lauter was auch immer. Und der hat dann oft Benedict Cumberbatch an seiner Seite, der aufpasst, dass er nicht zu viel ausredet von den Filminhalten. Sehr witzig anzuschauen, kann ich nur jedem empfehlen, wenn man mal eine Pause fürs Gehirn braucht. Also, das Gruppenpotenzial wird hier durch die individuelle Leistung des schwächsten Mitglieds bestimmt. Und das Gruppenpotenzial nimmt mit zunehmender Gruppengröße ab. So, umso größer diese Gruppe wird, umso unwahrscheinlicher ist es, dass eben dieses eine Geheimnis nicht verraten wird. Und die unter Umständen ist es auch kontraproduktiv, hier große Gruppen zu bilden, eben aus diesem Grund heraus. Dann ist es besser, die Aufgaben zu unterteilen und entsprechend der jeweiligen Fähigkeiten der Mitglieder zuzuordnen.
Ja, wenn man das nochmal auf diesen, was ich vorhin hatte, das Beispiel mit dem Wettbewerb, mit dem Wettrennen runterbricht, kann man sagen, okay, wir sind ja irgendwie 50 Leute in der Gruppe, aber wenn nur 20 an dem Rennen teilnehmen müssen, dann nehmen wir natürlich nicht die Langsamsten. Die machen dann vielleicht eher, wenn es dann um das Berechnen irgendwie geht oder so, setzen wir die da ein, wo die ihre Stärken haben. Ja, das ist halt dieses Konjunktive mit dem Lied.
Genau, und teilweise ist es eben auch besser, sich bewusst zu werden, wir unterteilen jetzt unsere Lerngruppe von 10 Personen in verschiedene Untergruppen, die sich jeweiligen Modulen widmen und die nachher den anderen erklären, weil sie die von Anfang an schon gut verstanden haben oder das Themengebiet sie sehr interessiert und sie deswegen besser dazu geeignet sind, sie den anderen zu erklären, als jetzt, wenn alle 10 sich allen Modulen widmen und versuchen, das irgendwie in ihren Kopf zu kriegen.
Ja, absolut.
Gut, damit wären wir am Ende der tatsächlichen und potenziellen Gruppenleistungen. Und du machst weiter mit den Gruppenverlusten und Gewinnen.
Genau, die Prozessverluste und Gewinne. Genau genommen. Und ja, also das, was Marlene jetzt alles erklärt hat, ist tatsächlich quasi Vorwissen, was jetzt nötig ist, um das auch zu verstehen, weil jetzt hier diese ganzen Begriffe wieder fallen. Also wenn es mal kurz hakt irgendwie, einfach nochmal Pause machen, nochmal nachlesen oder nochmal nachhören, damit das dann auch wirklich sitzt und wirklich Sinn macht. Denn Prozessverluste und Gewinne, die sind beschreibend für das Auseinanderklaffen von Gruppenpotenzial und tatsächlicher Gruppenleistung. Ja, also, okay, ich gehe nochmal kurz drauf ein. Also das ist jetzt wirklich super wichtig nochmal. Also diese tatsächliche Leistung, ne, ist halt die Leistung der Gruppe in dem tatsächlichen Fall. Und das Gruppenpotenzial ist das, wo man sich die Leistung aller Gruppenmitglieder anguckt, als wären sie nicht in einer Gruppe. Und die quasi zusammenzieht. Na, und da, das klafft natürlich auseinander, weil die tatsächliche Gruppenleistung, die unterscheidet sich stark davon, weil es eben diese Prozessverluste und Gewinne gibt. Durch die Verluste und Gewinne aufgrund von sozialer Interdependenz und sozialer Interaktion der Gruppe gibt es da halt dieses Auseinanderdriften. Und die Formel ist, also dazu, wie man die Gruppenleistung errechnet, man nimmt das Gruppenpotenzial Also das wie, wenn die Menschen nicht in einer Gruppe wären, man das zusammenrechnet, dann zieht man die Prozessverluste ab und rechnet die Prozessgewinne wieder drauf. Und dann hat man die tatsächliche Gruppenleistung. Was das beides ist, das erkläre ich dann gleich noch. Aber davor erstmal, es gibt halt Arten von Prozessverlusten und Prozessgewinnen. Und das sind die Koordination, die Motivation und die individuelle Fähigkeit. Und da sind dann halt nochmal spezielle Gewinne und Verluste drunter zu sehen. Und genau, das wird jetzt mein Part. Und ich fange an mit der ersten Ebene. Das ist die Koordination. Und bei der Koordination haben wir gleich eine Besonderheit, denn da gibt es keine Prozessgewinne. Es gibt nur Prozessverluste. Das klingt erstmal furchtbar, aber warum das so ist, werden wir gleich sehen. Denn da wird die verringerte Leistung der Gruppe beschrieben, wenn es ihr nicht gelingt, die individuellen Beiträge ihrer Mitglieder optimal zu koordinieren. Also wenn eine Gruppe zusammenarbeitet, muss ja die Leistung der einzelnen Mitglieder so koordiniert werden, dass es wirklich eine gute Leistung insgesamt wird. Also ne, dieses Gruppenpotenzial, wenn alle ihr Bestes geben und man das einfach addiert, dann wäre das quasi eine sehr, sehr hohe tatsächliche Gruppenleistung. Die geht aber nur, wenn das gut koordiniert ist, dass man das wirklich alles so aufeinander rechnen kann. Na, wie du das vorhin meintest mit dem Ausarbeiten zum Beispiel von den Modulen oder man macht Aufgaben und es überschneiden sich beispielsweise Aufgaben. Dann hat man, also Aufgabe 3 wurde von Person A und von Person B zum Beispiel miterledigt. Dann kann man das ja nicht einfach addieren, weil ja beide die 3 gemacht haben. Dann würde man ja zweimal die Leistung der Aufgabe 3 addieren und dann ist das schlecht koordiniert. Deswegen kann eine Koordination eigentlich immer nur dieses Gruppenpotenzial als tatsächliche Leistung darstellen, wenn es optimal gemacht wurde. Und alles andere würde die Leistung immer verringern. Deswegen gibt es ja keine Gewinne. Durch Koordination kann man nichts gewinnen. Man kann nur durch schlechte Koordination verlieren, sozusagen. Deswegen ergibt es keine Prozessgewinne. Ja, ich hoffe, das ist jetzt irgendwie klar geworden. Wichtig hierbei ist der Ringelmann-Effekt. Der beschreibt den Befund, dass bei einer körperlichen Aufgabe, zum Beispiel beim Tauziehen, die durchschnittliche Leistung der individuellen Gruppenmitglieder mit zunehmender Gruppengröße abnehmen. Also je mehr Leute, umso schlechter die durchschnittliche Leistung. Da gibt es auch Studien zu, die doch sehr prägnant zeigen, dass das wirklich abnimmt. Aber was sind denn die Gründe dafür? Na, die Leistungen, die werden vielleicht nicht von allen im richtigen Moment erbracht. Ne? Wir kennen das, diesen Ziehen-Befehl beim Tauziehen. Und wenn nicht alle in derselben Millisekunde quasi den Ruck auf das Seil geben, dann kann man diese Leistung der einzelnen Mitglieder nicht einfach addieren, weil die nicht im gleichen Moment wirken. Und eine abnehmende Motivation gibt es auch. Also es bedeutet weniger Anstrengung des Einzelnen oder der Einzelnen in einer Gruppe, je mehr Leute das sind. Also durch die Motivation. Und wie das zustande kommt, gucken wir uns an. Da gibt es zum Beispiel das Brainstorming. Und da gibt es eine Produktionsblockierung und diese Produktionsblockierung, die beschreibt den Prozessverlust, der typisch ist für Brainstorming-Aufgaben bei Face-to-Face-Gruppen. Da in einer Gruppe zu einem Zeitpunkt nur eine Person sprechen kann, können die anderen Gruppenmitglieder in dieser Zeit ihre eigenen Ideen nicht äußern. Also man hat zum Beispiel in einem Moment X, haben 4 Leute in der Gruppe eine total tolle Idee, verschiedene. Aber da die ja immer erst nacheinander geäußert werden können und nicht gleichzeitig, ist das erstmal ein geringerer Effekt. Also hat man wieder dieses Problem, dass man halt das Gruppenpotenzial nicht einfach hernehmen kann. Weil wenn man das addieren würde, würde bedeuten, die würden alle im gleichen Moment ihre Idee präsentieren. Und die Motivation sinkt dann natürlich, wenn erstmal jemand dran ist und dann ist noch jemand dran und genau, was willst du dazu sagen, Marlene?
Mir fiel ein, wie man das eventuell ein bisschen auflösen könnte. Und zwar, wenn man jetzt schon face-to-face in einem Raum sitzt, dass man nicht sagt, wir machen es mündlich, sondern jeder schreibt die ersten 5 Ideen auf, die ihm kommen. Und dann wird das Ergebnis der Zettel bewertet, beziehungsweise dann wird geguckt, was haben die Einzelnen aufgeschrieben und wenn dann jetzt 2 Begriffe zusammenfallen, okay, erklärt mal, wie hast du das gemeint und wie hast du das gemeint. Und dann könnte man sehen, okay, da überschneiden sich Sachen, aber manche Sachen gehen vielleicht auch in unterschiedliche Richtungen. Und da wäre eine Richtung bei zwar dem gleichen Schlagwort besser als die andere. Im Mündlichen wäre das dann vielleicht das Problem, dass die schlechtere Möglichkeit zuerst genannt wird und sich aber die zweite Person dann denkt, auch wenn es schon genannt wird und nicht so super ankommt, dann lasse ich das vielleicht. Aber wenn man das vorher aufschreibt und hinterher erklärt, könnte sich das ein bisschen auflösen.
Ja, voll. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Und das, ich glaube, hier wäre jetzt eine super gute Überleitung zum sozialen Management, wo man ja auch einmal Organisationsstrukturen genau danach entwirft, indem man halt diese sozialpsychologischen Gruppenmerkmale einfach kennt. Oder auch, was hatten wir jetzt letztens, genauso so Change-Management-Prozesse, wie man die am besten oder was für eine Methode man da nimmt, ob man da jetzt irgendwie so eine Zukunftswerkstatt oder so ein Open Space macht oder so, je nachdem auch, wie viele Leute das sind. Na, also das hängt alles immer miteinander zusammen. Genau, als nächstes wäre zu nennen, dass die Entscheidungen innerhalb der Gruppe für einen der erbrachten Vorschläge abhängig vom Status sind. Das ist sowieso eine der wichtigsten Sachen. Also es werden eher Vorschläge von Status höheren akzeptiert als vom Status niedrigen, logisch. Und eher werden Mehrheitsvorschläge akzeptiert als die Vorschläge der Minderheiten, was ja halt auch so in demokratischen Prozessen halt immer ein bisschen problematisch ist, ne? Weil also streng demokratische Abstimmung ja eigentlich immer bedeutet, dass die Minderheit verliert letztendlich, solange sich nicht die Mehrheit auch für die Minderheit mit einsetzt. Das ist ja so der Knackpunkt an demokratischen Prozessen. Marlene.
Genau, da habe ich sogar ein konkretes Beispiel. Und zwar habe ich die Firma von meiner Family im Kopf. Also mein Vater und meine Tante führen zusammen eine Firma und sind Geschäftsführer und hatten ein Strategie-Meeting mit ihren Teamleitern. Kurz vor diesem Meeting ist mein Vater krank geworden und konnte an dem Meeting nicht teilnehmen. Es ist nichts Ernstes, keine Sorge, ist alles wieder gut. Aber er konnte eben an diesem konkreten Meeting nicht teilnehmen. Und meine Tante hat hinterher ganz erstaunt berichtet, dass die Vorschläge, die Bereiche von meinem Vater betrafen, um einiges besser waren und die Leute besonders motiviert waren, diesen Verlust in dieser Gruppe auszugleichen, weil mein Vater nicht da war. Und andersherum eben sich doch eher zurücknehmen, wenn er da ist. Und das fand ich sehr interessant und es passt hier gerade so cool.
Ja, das ist ja spannend. Auf jeden Fall. Cool. Ja, das ist, ich glaube, das kommt auch später nochmal. Genau dieses Phänomen, wenn ich mich richtig erinnere. Und mir fällt dazu ein, die Feldtheorie von Bourdieu, also ganz grob nur. Er hat ja so die Gesellschaft quasi in Felder unterteilt. Es gibt so das politische Feld und es gibt dieses Feld und das Feld. Und das ist auch so systemisch quasi. Es sind so ihre eigenen Systeme. Die haben ihre eigene Logik, ihre eigenen Spielregeln, wie es Bourdieu auch bezeichnet. Und innerhalb dieser Felder werden halt, wie wir es ganz am Anfang schon hatten, halt von allen so diese Spielregeln befolgt. Und es gibt halt diese Statusebenen. Und wenn man halt so in einer Gruppe etwas ändern will, dann muss man sich erstmal in die Gruppe begeben. Na, das ist wieder dieses Systemtheoretische. Wir können von außen Irritation reingeben, aber die Gruppe bearbeitet das ja nach ihrer Logik. Und das ist dann, oft kommt dann nicht das raus, was man sich gewünscht hätte. Deswegen müsste man Teil dieser Gruppe werden, in der man aber auch erstmal nicht so viel zu sagen hat, wenn man sich vom Status her noch nicht so weit hochgearbeitet hat. Und das ist halt hier genau das Problem, dass halt von den Statushöheren das eher akzeptiert wird, auch von der Mehrheit natürlich das mehr akzeptiert wird, wo man sich auch mal fragen kann oder auch mal reflektieren kann, ist denn, also ich finde in unserer Gesellschaft ist so Mehrheitsentscheidung ist wie, als wäre das so natürlich, natürlich gerechtfertigt, dass wenn mehr Leute für etwas sind, dass man das so macht. Und das finde ich, ist auf jeden Fall kritisch zu hinterfragen, weil halt eben dieses Problem mit den Minderheiten dann steht, was ich vorhin angesprochen habe. Und deswegen glaube ich auch, dass nur dann eine repräsentative Demokratie funktioniert, wenn die Mehrheiten sich für die Minderheiten mit einsetzen, weil die sonst immer zum Scheitern verurteilt sind. Genau, so viel mal hier meine eigenen Meinungen nochmal dazu. Genau, aber das war jetzt erstmal alles zu den Koordinationsverlusten. Und jetzt haben wir die Motivation. Da gibt es, also bei den anderen beiden gibt es jetzt Verluste und Gewinne. Das wird jetzt ein bisschen schöner. Also die Motivation der Beteiligten, etwas zur Gruppenaufgabe beizutragen, kann steigen oder sinken. Da gibt es erstmal die Verluste, die Motivationsverluste. Erstens das soziale Faulenzen. Also Motivationsverlust in der Gruppe, der bedeutet, dass Gruppenmitglieder ihre Anstrengung verringern, wenn die individuellen Beiträge zur Gruppenleistung nicht identifizierbar sind. Na, beispielsweise Plätzchen backen und alle hauen alle Plätzchen in einen Sack, so ohne dass man dann sehen kann, wer hat da eigentlich wie viel. Das kratzt an der Motivation und lädt zum Faulenzen ein. Der Entbehrlichkeitseffekt ist die Verringerung der aufgabenbezogenen Anstrengungen bei Gruppenmitgliedern, weil ihr individueller Beitrag nur einen geringen Einfluss auf die Gruppenleistung zu haben scheint. Da fallen mir auf jeden Fall Wahlen zu ein. Ne? Wahlmüdigkeit ist ja so das Wort, was da immer genutzt wird. Wenn man halt, weil viele Menschen halt denken, ja, meine Stimme ändert ja eh nichts. Und das ist dieser geringe Einfluss auf die Gruppenleistung. Also, dass es so scheint, dass es so ist. Und es gibt den sogenannten Trottel-Effekt. Das ist ein Motivationsverlust in Gruppen, der auftritt, wenn Gruppenmitglieder wahrnehmen oder erwarten, dass andere Gruppenmitglieder ihre Anstrengungen verringern. Um zu vermeiden, ausgenutzt zu werden, verringern sie ihre eigenen Anstrengungen. Ja, das kennt man, glaube ich, gut. Was haben wir da für ein Beispiel? Wenn dir was einfällt, ruf rein, Marlene.
Ein Referat in der Schule, zum Beispiel.
Gruppenreferat.
Gruppenreferate, genau. Fünf Schüler müssen ein Referat halten über, was weiß ich, Tiere des Bauernhofs. Und es gibt einen, der hängt sich da voll rein, der hat auch einen Nachbarn, der hat einen Bauernhof, macht Bilder und macht alles Mögliche. Und die anderen sagen, oh ja, okay, cool, wenn der das so macht, ist ja prima, müssen wir uns nicht so anstrengen, bis der das dann merkt und denkt, nee, ich ziehe die nicht mit. Ich schaue nicht, dass sie alle eine Eins kriegen, nur aufgrund meiner Leistung. Also nehme ich ein bisschen was von mir zurück und die dürfen auch was tun.
Ja.
Und am Ende des Tages hat dann keiner wirklich was und sie kriegen alle eine 3. 4 von denen höchstwahrscheinlich verdient. Und der eine, dem das richtig Spaß gemacht hat und der sich da anfangs reingehängt hat, wird sich in den Hintern beißen, dass er keine 1 hat. Aber vielleicht wiegt sich das auch wieder auf, dass er sagt, okay, dafür haben die anderen auch keine 1 gekriegt.
Bildung. ja, das ist... Also wenn man sowas weiß, dass es solche Effekte gibt, kann man auch zufällige Gruppenzuteilungen in Schulkontexten kritisieren, denke ich. Also natürlich ist es wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man sich nicht ausgesucht hat, weil das in, würde ich mal sagen, fast jedem Beruf, ja, ich finde es auch immer schwierig, das so auf die Leistung zu beziehen. Wir können ja mal weggehen vom Beruf, einfach generell im Leben ist es ja wichtig, irgendwie mit Menschen zusammen an Lösungen für Dinge zu arbeiten. Und dafür ist es ja wichtig, dass man daran gewöhnt ist, mit auch verschiedenen Meinungen, verschiedenen Leistungen auch und Vorkenntnissen innerhalb einer Gruppe umzugehen. Aber wenn halt da dann sowas wie eine Zensur draus entsteht, die halt maßgeblich den weiteren Bildungsweg im Leben bestimmen kann und somit auch einfach noch viel weitreichender irgendwie deinen finanziellen Status, deinen sozialen Status, deinen kulturellen Status und alles irgendwie mitbestimmt, dann finde ich, kann man da schon Kritik dran haben, wenn es halt solche Effekte einfach gibt. Ja, aber es gibt ja nicht nur Motivationsverluste, es gibt auch Motivationsgewinne. Der soziale Wettbewerb zum Beispiel ist ein Motivationsgewinn in Gruppen, der auftritt, wenn sich die Gruppenmitglieder während Gruppenaufgaben, bei denen die individuellen Beiträge identifizierbar sind, gegenseitig ausstechen wollen. Na, also man stellt einer Gruppe eine Aufgabe und alle denken sich, oh ja, das kann ich gut, das kann ich vielleicht sogar am besten. Und wenn sich das dann viele denken, dann heizen die sich natürlich gegenseitig an. Na, das könnte bei diesem Summ-Wettrennen zum Beispiel passieren. Ne? Man nimmt wahr, wie der Erste halt so abgeht und gibt sich selber noch mehr Mühe und das wirkt wieder auf den hinter mir und sowas. Dann haben wir die...
Ganz konkret im eigenen Beispiel, als ich mir am Anfang des Studiums dachte, weil ich möchte auch mal in einer Vorlesung so gute Beiträge liefern wie du. Und deswegen habe ich mich auf den Hintern gesetzt und die Sachen mir genauer angeguckt und habe es geschafft.
Ich nehme das einfach mal als Kompliment.
Ja, das ist gut.
Ja, nee, kann ich aber auch verstehen. Ne? Auch aus der anderen Seite halt raus jetzt. Ne? Das ist jetzt genau das, wie ich es jetzt hier quasi erklärt habe. Das wäre jetzt so deine Sicht. Ne? Und in meiner Sicht ist es dann natürlich auch wichtig zu wissen, dass es diesen Effekt gibt, weil ich ja dann reflektiert damit umgehen kann, wie ich damit auch andere Menschen vielleicht motivieren kann. Na, es wirkt halt immer auf beide Seiten. Und es gibt den sogenannten Köhler-Effekt. Das ist ein Motivationsgewinn in Gruppen und bezeichnet den Vorgang, dass schwächere Gruppenmitglieder sich mehr anstrengen, als sie es individuell täten, um zu vermeiden, dass sie für eine schwache Gruppenleistung verantwortlich sind. Da haben wir dieses schwächste Glied. Wenn das identifizierbar ist, dann kann das oder wird das höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass das niemand sein möchte. Es gibt dann noch ein paar Variablen, die bestimmen. Ja, Marlene.
Genau, es gibt noch die soziale Kompensation. Ich glaube, die hatten wir noch nicht.
Hatten wir die nicht?
Nein.
Stimmt, das ist die.
Ich bin abgelenkt mit meinem Kompliment.
Siehste, so schnell kann es gehen. Genau, die soziale Kompensation ist der Motivationsgewinn in Gruppen, der auftritt, wenn stärkere Gruppenmitglieder ihre Anstrengungen erhöhen, um damit eine nicht optimale Leistung schwächerer Mitglieder auszugleichen. Das funktioniert halt nicht bei diesen schwächsten Gliedsachen, ne, weil das einfach nicht ausgleichbar ist. Wenn halt die Zeit dann gestoppt wird, wenn der Letzte im Ziel ist, kann ich das nicht ausgleichen damit, dass ich schneller renne. Ich kann es aber damit ausgleichen, dass ich ihn trage, aber das wäre jetzt was anderes. Genau, aber wenn es darum geht, wie viele Plätzchen wir insgesamt backen und ich weiß, ich bin die absolut gute Bäckerin. Ne? Ich kann das im Schlaf mit verbundenen Augen mit 3 Öfen gleichzeitig. Dann mache ich das, um die Gruppenleistung zu erhöhen, weil ich weiß, es gibt einfach Menschen, die haben noch nie vorher was gebacken in meiner Gruppe. Und ich kann versuchen, das auszugleichen. Genau, das ist die soziale Kompensation. So, jetzt aber zu den Variablen. Und zwar, was jetzt ganz klar rausgekommen ist, ist die identifizierbare Einzelleistung. Na, ganz klar, wir haben jetzt überall gesehen, wenn diese Einzelleistung identifizierbar ist, dann fühlt sich die Person einfach verantwortlicher für die eigene Leistung und trägt eigentlich immer zum Motivationsgewinn bei. Also auch wenn man selber jetzt dann, das ist für uns halt auch wichtig, als SozialarbeiterInnen später oder SozialpädagogInnen, wenn wir Gruppenaktivitäten planen, wo es nach Leistung einfach geht, dass wir auch dafür sorgen, dass die Einzelleistungen identifizierbar bleiben, um halt auch einfach dieses Gruppengefühl zu stärken. Die Gruppengröße ist ein weiterer Punkt, haben wir auch gut rausgestellt, denke ich, dass es mehr Motivationsverluste in größeren Gruppen gibt, weil halt eben die Einzelleistung so schwer bestimmbar ist, so schwer identifizierbar. Die Bedeutsamkeit der Gruppenziele, das ist ja klar, das ist ja auch bei persönlichen Zielen so, dass wichtigere Ziele zu mehr Anstrengung führen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht weiter erklären. Der Aufgabentyp, was du vorhin auch hattest, ne? Und Beispiele werden jetzt hier für additive Aufgaben. Dieses soziale Faulenzen ist da möglich, weil der Eigenbeitrag nicht feststellbar ist. Auch die soziale Kompensation ist möglich, um das jetzt nochmal zurückzubringen. Also das soziale Faulenzen, das war diese Anstrengung zu verringern, weil es nicht identifizierbar ist. Und die soziale Kompensation ist halt der Gewinn dazu, der auftritt, wenn halt die stärkeren Gruppenmitglieder versuchen, die schwächeren Mitglieder auszugleichen. Also sowohl als auch kann hier passieren. Wir haben die disjunktive und konjunktive Aufgaben. Also das soziale Faulenzen ist hier schwieriger, weil es halt eher identifizierbar ist. Aber Trotteleffekt und Entbehrlichkeitseffekt sind hier möglich. Und auch der soziale Wettbewerb. Also nochmal der Trotteleffekt. Na, die Anstrengung verringern, um zu vermeiden, ausgenutzt zu werden, um nicht der Idiot zu sein, der für alle mitarbeitet, der Trottel quasi. Und der soziale Wettbewerb war diesen Motivationsgewinn, um halt der Auftritt, wenn sich die Gruppenmitglieder während der Aufgabe halt ausstechen wollen und wenn das identifizierbar ist, wenn man halt mit der Beste oder die Beste sein will. Und beim Köhler-Effekt noch, der ist halt dann vorrangig bei konjunktiven Aufgaben, wo es halt, also nochmal zum Köhler-Effekt, das war der, wo sich die schwächeren Gruppenmitglieder mehr anstrengen, als sie individuell täten, um halt nicht für die schwache Leistung verantwortlich zu sein, halt bei diesen konjunktiven Aufgaben, wo es halt wirklich dieses Kettengliedmäßige hat. Genau, und du willst schon die ganze Zeit was sagen, Marlene.
Ich wollte nur ergänzen, dass der Trottel-Effekt auch auf die additiven Aufgaben anzuwenden wäre, zum Beispiel, weil wenn sich dann jemand hinstellt und sagt, boah, ich kann zwar super backen, aber ich backe doch jetzt nicht für die ganze Truppe, nur weil die eventuell meinen, sie machen nur ein Blech und dann ist egal, weil ich mache sowieso mehr oder sowas, dann könnte auch sein, dass derjenige sich da ein bisschen zurücknimmt und sagt, nö, mach mal nur ein bisschen was, das passt schon. Die anderen machen ja bestimmt auch was.
Ja, das stimmt. Ja, ist auch eh immer, ne, das so trennscharf alles zu betrachten. Natürlich geht das auch immer ein bisschen ineinander über, je nachdem, wie die Situation ist. Genau, und jetzt mein letzter Punkt ist jetzt, wir hatten jetzt die Koordination, wir hatten die Motivation und jetzt haben wir noch die individuellen Fertigkeiten, die ja auch noch wichtig sind für die Prozessgewinne und Verluste. Und es gibt individuelle Fähigkeitsgewinne und Verluste. Das sind Beeinträchtigungen oder Verbesserungen der individuellen Fähigkeit der Gruppenmitglieder zur erfolgreichen Aufgabenbearbeitung, die durch soziale Interaktion zustande kommt. Also nicht irgendwelche, sondern die, wo wirklich die soziale Interaktion für verantwortlich ist. Und da gibt es halt entweder Hemmung oder Stimulierung. Beispiel beim Brainstorming. Ja, wir haben eine kognitive Einschränkung. Die beschreibt hier einen individuellen Fähigkeitsverlust bei den Gruppenaufgaben, die das Generieren von Ideen erfordert. Ne? Also Brainstorming sucht man ja nach Ideen. Tritt auf, wenn eine Idee, die von einem anderen Gruppenmitglied erwähnt wurde, dazu führt, dass man sich auf diejenige Kategorie konzentriert, zu der diese Idee gehört, auf Kosten des Generierens von Ideen aus anderen Kategorien. Na, wir könnten uns jetzt zum Beispiel unterhalten über, keine Ahnung, über Gruppen machen wir ein Brainstorming, ne, und ich werfe dann die Feldtheorie von Bourdieu ein und das führt vielleicht dazu, dass andere sich auch jetzt eher so an Bourdieu halten oder eher systemisch daran gehen, anstatt vielleicht auf die individuell psychische Ebene zu gehen, was das für ein Individuum bedeutet, zum Beispiel in einer Gruppe zu sein. Möchtest du dazu was sagen, Marlene?
Ich hätte dir andere Beispiele genannt, zum Beispiel, dass man sich dann nicht auf die theoretische oder dass man sich mehr auf die theoretische Ebene festlegt und die praktische Ebene komplett rausnimmt oder die Erfahrungsebene. Das wären meine Beispiele gewesen. Genau.
Das stimmt, ja. Da könnte man jetzt in unserem Kurs zum Beispiel, wo wir jetzt halt QuereinsteigerInnen drin haben, die schon sehr viel Berufserfahrung auch haben und dann geht es um Brainstorming und vielleicht halten die sich erstmal ein bisschen zurück, weil sie ja noch nicht so lange im Studium sind wie wir und wir bringen ganz viel theoretische Aspekte und die denken sich vielleicht, okay, das ist hier also der Fokus. Dann versuche ich mich vielleicht eher da anzupassen und erzähle jetzt nicht von irgendeinem Erlebnis, das ich im Kindergarten hatte oder so. Ja, genau. Aber das geht auch andersrum. Das war jetzt die kognitive Einschränkung. Es gibt aber auch die kognitive Stimulation. Ein individueller Fertigkeitsgewinn bei Gruppenaufgaben, zu denen das Generieren von Ideen gehört, also wieder dieses Brainstorming. Dazu kommt es, wenn eine Idee, die von einem anderen Gruppenmitglied erwähnt wird, eine kognitive Kategorie stimuliert, die man ansonsten nie gedacht hätte. Also wenn wir jetzt nochmal in unserem Kursbeispiel sind, denken sich die QuerdenkerInnen dann nicht, oh ja, hier ist eher die theoretische Ebene gewünscht. Ich verzichte jetzt mal auf mein Praktisches, sondern eher, oh ja, stimmt, es gibt ja auch noch die und die Ebene, wenn man sich das mal so theoretisch anguckt, das ist ja total bereichernd. Also das ist dann, kommt halt dann wirklich drauf an, wie die einzelnen Personen damit umgehen und wie diese Gruppenvibes so sind. Genau, Marlene, was hast du zu sagen?
Ganz kurze Korrektur, die Quereinsteiger, nicht die Querdenker.
Oh mein Gott, natürlich. Großartig. Ja, natürlich meine ich die Quereinsteigerinnen und nicht die anderen, über die wir heute auch schon geredet haben. Oh mein Gott, super. Ja, Live-Aufnahme, ne, da passiert sowas. Mal gucken, ob wir das rausschneiden. Wir werden sehen. Gut, Marlene. Ich glaube, ich bin dann mit meinem Prozess Gewinnen und Verlusten fertig. Das war doch ein ganz schöner Brocken. Wenn ich es richtig im Kopf habe, meinte unsere Dozentin aber auch für die Prüfung, dass wir uns hier eins raussuchen, ne? Eine Ebene. Habe ich das richtig im Kopf? Ich will nichts Falsches versprechen.
Jetzt, wo du es ansprichst, klingt das vertraut. Ich bin mir aber auch nicht zu 100% sicher, ob das wirklich darauf gemünzt war oder auf was anderes. Das müsste ich nachlesen. Eventuell kriegt ihr die Info dann in der nächsten Folge.
Ja, vielleicht. Aber es ist sowieso ganz generell, muss man sich einen Fokus setzen irgendwo. Ne? Und ich glaube, das hier ist eine ganz gute Sache, wo man sich aussuchen kann, okay, hier brauche ich nicht zu 100% alles verinnerlichen, weil das wäre ja doch ganz schön krass. Das ist ja auch eine Fähigkeit, Informationen zu selektieren. Genau, und dann gebe ich mal mit dem Management der Gruppenleistung an dich ab, Marlene.
Ja, wunderbar. Genau, unser letzter größerer Punkt für heute. Und zwar ist das Management der Gruppenleistung. Es ist im Grunde die Summe der Aktivitäten, die darauf abzielen, die gruppenspezifischen Komponenten der Gruppenleistung zu maximieren. Also im Grunde, wir wollen unsere Gruppe besser machen und das sind die Aktivitäten oder die Sachen. Oh Gott, das ist ein schlichtes Wort. Das sind auf jeden Fall die Umsetzungs... was auch immer. Oh Gott, das wird nicht besser. Ich gehe zum nächsten Punkt. Es gibt verschiedene grundlegende Prinzipien des Gruppenmanagements. Die Gruppe sollte entsprechend der Anforderungen der Aufgabenstruktur zusammengestellt sein. Beispielsweise, es bringt uns nichts, 5 Wissenschaftler auf ein Baseballfeld zu stellen, zu sagen, macht mal. Das ist eventuell nicht ganz so hilfreich, wie jetzt da 5 Sportler hinzustellen. Es ist furchtbar klischeehaft gedacht und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich glaube, es veranschaulicht das Ganze. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann im gleichen Klischee gedacht, auch weniger sinnvoll, 5 Sportler ins Labor zu stellen, als jetzt die 5 Wissenschaftler. Da könnte eventuell mehr rauskommen.
Ich will direkt nochmal was zu dem Klischeebegriff. Ich glaube, das ist sowieso ein ganz genereller Einwurf, den man mal machen kann, auch hier im Podcast. Klischees und Stereotype eignen sich oft ziemlich gut, um Sachen einfach zu erklären. Deswegen macht das auch total Sinn, die ranzuziehen, um Sachen überhaupt erstmal zu verstehen. Man sollte sich aber davor hüten, die wirklich in ein persönliches Weltbild einzubauen. Das ist, glaube ich, immer der Unterschied, auf den man hier nochmal gut verweisen kann. Also sie haben ihren Sinn, ne? Das will man ja nicht absprechen. Die sind ja für etwas gut, um erstmal in Themen einzusteigen beispielsweise. Aber immer kritisch betrachten.
Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer ein mulmiges Gefühl in der Magengegend, wenn ich anfange, verschiedene Sachen mit Klischees zu erklären, weil es natürlich schneller und einfacher ist. Aber es ist immer so ein, oh, ich muss aufpassen, wenn ich das mache. Und es ist immer ungut, aber es ist einfach.
Ja, schon. Es ist auch immer die Frage, mit wem man sich da gerade unterhält, ne? Also einerseits könnten jetzt, wenn wir uns jetzt im Rahmen unseres Studiums darüber unterhalten und so Stereotype verwenden, dann ist uns allen klar, dass wir nicht wirklich diese Stereotype meinen. Das braucht man dann nicht extra erklären, aber jetzt vielleicht mit Menschen, die da nicht so im Feld drinstecken, da sollte man vielleicht wirklich erwähnen, dass es jetzt zur Verdeutlichung ist, um den Effekt zu verstehen und dass es natürlich nochmal viel, viel komplexer ist.
Ja, nach diesem kleinen Exkurs zurück zu unseren grundlegenden Prinzipien des Managements der Gruppenleistung. Erstens hatten wir gerade die Gruppen sollten entsprechende Anforderungen der Aufgabenstruktur zusammengestellt werden. Zweitens, die Gruppenprozesse während der Leistungserbringung sollten entsprechend der Aufgabenstruktur speziell synchronisiert werden. Und drittens, die Gruppen sollten die Möglichkeit haben, mehrfach ähnliche Aufgaben zu bearbeiten, damit das Gruppenlernen ermöglicht wird. Also immer noch unser Beispiel Plätzchen backen. Bevor man jetzt zum Beispiel in einen Wettbewerb geht, und sich mit anderen Gruppen misst, wer kann jetzt besser und schneller Plätzchen backen, sollte man es vielleicht 1-2 Mal vorher üben, dass man nicht reihenweise verbrannte Bleche aus dem Ofen zieht, sondern schon weiß, Okay, die brauchen 5 Minuten und ich stelle mir den Wecker oder ähnliches.
Schönes Beispiel.
Ja, ne? Wir sind voll im Weihnachtsthema heute. So, die Gruppenzusammensetzung. Gibt an, wie bestimmte Merkmale in einer Gruppe verteilt sind. Gruppenleistung hängt von der Art der Personen ab, die in einer Gruppe zusammengebracht werden. Also, wenn das jetzt 3 Studierende sind, die total fit sind auf theoretischer Basis, ist die Gruppenleistung auf der praktischen Seite vielleicht etwas geringer. Und vielleicht ist es in dem Kontext besser, das ein bisschen zu mischen, dass man vielleicht 2 hat, die auf theoretischer Ebene gut sind und einer, der die praktische Ebene mit reinbringt. Oder vielleicht noch einer, der die Erfahrung mit reinbringt und das Ganze nicht ganz so praktisch-theoretisch sieht. Und es kommt auch immer auf die Aufgabe an. Was ist gefordert? Wie ist es am besten, sich zusammenzusetzen? Und dann kommen natürlich auch noch die persönlichen, emotionalen Aspekte mit rein. Wenn man jetzt mit jemandem überhaupt nicht arbeiten kann, wird es auch zu keinem guten Ergebnis kommen. Allerdings führt das jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Also zum nächsten Punkt. Die bestimmte Gruppenzusammensetzung macht es wahrscheinlicher als andere, dass eine Gruppe ihr Potenzial vollständig realisiert und es sogar übertrifft durch Prozessgewinne zum Beispiel. Also, wenn wir das jetzt, wir haben eine gestellte Aufgabe und wir stellen aus einer großen Range an Personen das optimale Team, die optimale Gruppe zusammen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die entweder das Potenzial komplett ausschöpft oder sogar noch besser ist, als das vorher so hypothetisch berechnet wurde. Es ist aber nicht sehr wahrscheinlich, dass das so funktioniert. Also macht euch keinen Druck. Auch in Gruppenarbeiten kann mal was schief gehen. So, es gibt hier ein großes Beispiel, das Hidden Profile, die Hidden Profile-Aufgabe. Das beschreibt die Entscheidungssituation innerhalb einer Gruppe, bei der aufgabenrelevante Informationen unter den Gruppenmitgliedern auf eine bestimmte Weise verteilt sind, sodass kein individuelles Mitglied der Gruppe aufgrund seiner eigenen Informationen die beste Lösung finden kann. Das erkläre ich später noch an einem kleinen Beispiel. Geteilte Informationen. Diese stehen vor der Diskussion allen Gruppenmitgliedern zur Verfügung und es gibt ungeteilte Informationen, die wissen nur einzelne Gruppenmitglieder. Und dann gibt es den Prototypen von Situationen, der dadurch dargestellt wird, dass in den Gruppen bessere Entscheidungen getroffen werden können, als das individuelle Gruppenmitglieder machen können. Also wenn quasi, das ist die hypothetische oder die theoretische Sicht, dass die Gruppe, wenn sie optimal handelt, die bessere Lösung treffen kann als das Individuum selber. Weil das Individuum alleine hat ja nur eine bestimmte Anzahl von Informationen. Die Gruppe hat im Ganzen aber alle Informationen. Das wird nochmal ein bisschen besser an dem Beispiel hier. Also, eine Gruppe von 3 Mitgliedern muss sich entscheiden, ob sie Kandidat A oder Kandidat B als viertes Mitglied aufnehmen. Jetzt haben wir Gruppenmitglied XYZ, die sind schon in der Gruppe vorhanden. Und dann eben Kandidat A oder Kandidat B als Gruppenmitglied. Tja, weiß ich nicht. M zum Beispiel. Gesundheit. Und Gruppenmitglied X hat über Kandidat A die Information, es hat ein gutes analytisches Expertenwissen, was positiv ist, und 2 negative Informationen. Das hat nie wirklich, der Kandidat hat nicht wirklich Humor und ist nicht sehr kreativ. Gruppenmitglied Y hat die positive Information, dass Kandidat A unter Druck ruhig bleibt, aber ebenfalls die negativen Informationen, wenig Humor und nicht kreativ.
Dann die
Gruppenmitglied.
geteilten, Informationen, ne? Dieser mangelnde Humor und wenig Kreativität, was du gerade erklärt hast, ne? Um das nochmal zu verbinden.
Genau, das wäre mein... egal.
Sorry.
Ich mache weiter mit meinem Plan, alles gut. Gruppenmitglied Z hat die Information, dass Kandidat A mit dem Team gut zusammenarbeitet, aber auch wieder mangelnder Humor, nicht sehr kreativ, wie du gerade schon angesprochen hast. Die geteilten Informationen sind dann eben mangelnder Humor und ist nicht sehr kreativ, also zwei negative. Und die ungeteilten Informationen sind gutes analytisches Expertenwissen, unter Druck ruhig und arbeitet gut im Team. Das sind mehr positive, aber ungeteilte Informationen über Kandidat A als geteilte negative Informationen. Bei Kandidat B ist das Ganze umgedreht. Das erkläre ich euch jetzt nicht alles mit den konkreten Beispielen. Wer das wissen möchte, ihr könnt euch die Tabelle im Skript dann auch angucken. Da ist es aber, dass die positiven Informationen geteilt werden von den schon bestehenden Gruppenmitgliedern, sind aber nur zwei. Und die negativen Informationen sind nicht geteilt. Das weiß immer nur einer eins. Im Grunde wird es dann so sein, dass sich die Gruppe höchstwahrscheinlich für Kandidat B entscheidet, obwohl der mehr negative Fähigkeiten oder Eigenschaften hat als Kandidat A. Aber dadurch, dass diese negativen Eigenschaften nicht geteilt sind, die positiven aber geteilt sind und das jeder weiß, wird sich die Gruppe, wenn sie sich berät, höchstwahrscheinlich für Kandidat B entscheiden, weil sie von dem jeweils mehr wissen, was positiv ist als negativ. Das ist ein kleines Kommunikationsloch, zu dem wir gleich noch ein bisschen genauer kommen. Nämlich scheitert das Ganze aufgrund unterschiedlicher Prozesse. Zum einen der Verhandlungsfokus. Also Gruppen neigen dazu, die Entscheidungen auf Basis der Präferenzen der Mitglieder vor der Diskussion zu verhandeln, anstatt die relevanten Informationen offen auszutauschen. Das heißt, die haben sich ihre Meinung eigentlich schon gebildet, jeder für sich, und stellen dann fest, oh, unsere Meinung stimmt ja überein, weil wir haben alle von Kandidat A mehr Negatives als Positives im Kopf und deswegen wollen wir den schon nicht. Und es ist dann in der Verhandlung über Kandidat A und B auch so der Konsens, aha, eigentlich wollen wir Kandidat A nicht, also wird das nicht, obwohl der vielleicht besser geeignet wäre. Dann gibt es die Diskussionsverzerrung. Selbst wenn die relevanten Informationen in der Gruppe ausgetauscht werden, verbringen Gruppen mehr Zeit damit, die Diskussion über geteilte Informationen zu führen, statt über ungeteilte Informationen. Das finde ich sehr, sehr aufschlussreich, dass man eher eben über das redet, was man eh schon weiß. Und Gruppenmitglieder bringen vorwiegend Informationen ein oder wiederholen sie, die im Einklang mit ihrer ursprünglichen Präferenz stehen. Sie haben sich jetzt entschieden, Kandidat A ist doof und deswegen wollen wir den nicht. Und das wiederholen wir so lange, bis die anderen auch sagen, ja, das wollen wir nicht. Dann gibt es noch die Bewertungsverzerrung. Die Bewertung der Informationen durch die Gruppe und nicht einfach durch die Diskussion, also sondern nur durch die Gruppe, ist ebenfalls zugunsten derjenigen Informationen verzerrt, die geteilt sind, und zu Ungunsten derjenigen Informationen, die mit der eigenen Präferenz konsistent sind. Also die Bewertung der Information, also erstmal das Ganze nochmal runterzubrechen. Die Gruppen haben sich vorher festgelegt. Wir wollen Kandidat B. Jeder für sich hat sich darauf festgelegt. Dann haben sie die Diskussion auch noch so verzerrt, dass sie wirklich auch auf den gemeinsamen Content kommen. Wir wollen Kandidat B. Und jetzt bewerten sie auch noch die Informationen so, dass sie zu ihrer schon festgelegten Meinung kommen. Und vor allem auch deswegen, weil Gruppenmitglieder die geteilten Informationen für glaubwürdiger halten als die ungeteilten Informationen. Und Weil jedes Gruppenmitglied vor der Erörterung individuell über die geteilten Informationen verfügt. Das heißt, wir stellen fest, boah, wir wissen alle, dass Kandidat A keinen Humor hat und nicht kreativ ist. Aber nur einer hat gehört, dass er unter Druck ruhig bleibt. Das könnte ja sein. Nur einer hat gehört, dass er im Team gut arbeitet. Aber wenn es nicht mindestens zwei wissen, ist es bestimmt unglaubwürdig und kann auch nicht stimmen. Und selbst wenn alle Informationen in der Gruppe ausgetauscht werden, gewichtet die Gruppen innerhalb diese entscheidenden Informationen als zu niedrig und es gelingt daher nicht, die beste Entscheidungsalternative zu finden. Also es spricht alles dagegen, dass diese Gruppe sich für Kandidat A entscheidet, obwohl der um einiges besser ist oder definitiv besser ist als Kandidat B. Und ja, das finde ich, ist unglaublich wichtig, auch für unser Gruppenarbeiten. Also ich habe mir da sehr viel rausgezogen, wie ich auch versuche zu kommunizieren innerhalb meiner Gruppen und wie ich versuche, Informationen auch wirklich zu teilen und die öfters zu betonen, damit die Gewichtung finden.
Ja, voll. Ich werde mir das auch auf jeden Fall versuchen zu bewahren und das auch nochmal zu reflektieren, weil das ist ja eine Riesenchance, sich damit zu beschäftigen, ne? Auch anzuerkennen, wenn halt die Meinungen nicht dem entsprechen, was man selber will, auch nochmal zu bestärken, das vielleicht doch nochmal näher auszuführen und sich einfach auch so eine Bereitschaft und eine Freude mitzubringen, sich überzeugen zu lassen. Ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft, die uns ja schon in der Schulzeit ganz viel zerstört wird. Und die wir uns jetzt mit so einem Wissen einfach neu erarbeiten können. Deswegen sehe ich das auch als große Chance und als guten Reflexionsschub. Gerade jetzt dieses ganze Thema Gruppen. Ne, weil ich glaube, wir verhalten uns alle in Gruppen sehr unreflektiert, weil die ja einfach, deswegen ist es ja Sozialpsychologie. Ne, wir machen das halt alles ganz automatisch, bevor wir uns darüber Gedanken machen.
Ich fand auch sehr, sehr spannend, dass man ja schon mit einer Meinung in so eine Diskussion hineingeht und die auf Teufel komm raus auch durchsetzen will. Auch wenn man Argumente hört, die dagegen sprechen und eventuell rational sehen würde, eventuell habe ich hier nicht alle Informationen und wenn ich alle Informationen sammle, komme ich zu einer ganz anderen Meinung. Aber wir halten so konsequent fest an unseren Meinungen, dass wir gar nicht mehr richtig in der Lage sind, das Ganze objektiv zu sehen. Obwohl das Thema objektiv auch so sehr kritisch zu sehen ist. Wann ist man schon wirklich objektiv?
Ja, und gibt es Objektivität überhaupt? Aber da ist doch nicht der richtige Podcast zu. Da müssen wir Philosophie-Podcast machen zu sowas. Ja, nee, auf jeden Fall. Auch Menschen, die einfach von vornherein von was überzeugt sind und also es gibt auch Menschen, die äußern das ja auch so, die sagen, ich habe da eine ganz bestimmte Meinung zu und du kannst mich nicht überzeugen, egal was du tust. Und das ist sehr gefährlich. Man kommt da auch selber rein in sowas, glaube ich. Also ich versuche zum Beispiel, gehen wir nochmal auf das Thema QuerdenkerInnen ein, wenn ich mir überlege, oder wo ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass man diese ganzen Gespräche auf einer emotionalen Ebene führen sollte und nicht auf einer inhaltlichen Ebene, als ich versucht habe, mir vorzustellen, was wäre denn möglich, wenn ich ein Querdenker wäre, mich von was anderem zu überzeugen. Und dann würde ich denken, okay, ich gehe einfach in meine Lebenswelt rein und denke mir, was würde mich davon überzeugen, dass die Regierung uns damit beherrschen will, dass sie uns Mikrochips in den Körper spritzt. So, was müsste passieren, dass ich das glaube? Und da fällt mir einfach nichts ein. Da fällt mir wirklich nichts ein, was passieren müsste, dass es mir selber passiert und dass ich das am eigenen Leib erfahre, dass es so ist. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was dazu passieren könnte. Und ich denke, das ist ähnlich schwer von der anderen Seite. Wenn man davon einfach überzeugt ist, wenn man denkt, dass das so ist und dann sagt jemand, nö, das ist nicht so, dann Was muss passieren? Ne? Und deswegen glaube ich, dass da die inhaltliche Ebene verlorener Boden ist und dass man da vielleicht nach einem emotionalen Zugang, nach einer Beziehung, die man aufgebaut hat zu so einer Person, vielleicht langsam mal versuchen kann, in die inhaltliche Ebene zu gehen. Aber die ist, ich glaube, die ist nicht ausschlaggebend bei der ganzen Geschichte. Wirklich nicht.
Habe ich einen blöden Witz irgendwo gelesen, dass man sich die EC-Karte in Ärmel steckt und dann mit der EC-Karte im Ärmel bezahlt und so dann sagen kann, oh, die Impfung hat sich voll gelohnt. Das könnte überzeugend sein.
Ja.
Auf jeden Fall stelle ich mir das Gesicht von dem oder derjenigen an der Kasse sehr gut.
Richtig gut. Ja, wir sind mit dem ersten Teil durch. Ne? Und jetzt merkt ihr auch, warum wir das geteilt haben, weil das ist nochmal so viel. Na, und ich finde, das ist jetzt auch erstmal genug. Auch gar nicht, weil es jetzt inhaltlich so viel ist, sondern einfach, weil es schon so viel Reflexionspotenzial einfach bietet, dass man das jetzt auch nicht übertreiben muss. Ja.
Ja.
Genau, ich finde das ein super Thema. Und auch, also es ist auch gut verständlich, ne? Es ist jetzt nicht super schwer, ja. Es greift alles sinnvoll ineinander. Es ist halt relativ viel. Man muss sich da
mir
halt.
Es hat auch einfach Spaß gemacht, diese so Handlungshintergründe an mir zu entdecken und zu merken, oh ja, stimmt. Da sollte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, oder ich glaube, ich habe auch irgendwann in der Vorlesung die sehr kritische Frage gestellt. Das war bei den Motivationseffekten, glaube ich, zum Thema Glaube der Köhler-Effekt. Also ist die Motivation in einer Gruppe und bezeichnet den Vorgang, dass schwächere Gruppen mit wieder sich mehr näher, dann war das nicht. Auf jeden Fall habe ich irgendwann die Frage gestellt, kann man nicht einfach das schwächste Gruppenmitglied mal rausschmeißen? Was furchtbar unsozial ist. Aber für die Effektivität der Gruppe könnte das einen großen Schritt bedeuten. Und ich gebe zu, ich habe mich auch schlecht gefühlt dabei, aber das ist ein großes Problem, glaube ich, dass wir auch in unserer Arbeit dann achten sollten, dass eben nicht dann bei immer noch beim Thema Gruppenreferat und wir dann SchulsozialarbeiterInnen dazu gucken, wie sich das schwächste Gruppenmitglied ausgeschlossen fühlt und hinausgeworfen wird und dann ein eigenes Referat auf die Beine stellen muss, ohne die Hilfe und Unterstützung der anderen. Und man da diese Problematik oder diese doch sehr einfache Lösung der anderen Mitglieder im Auge behalten sollte.
Super, super wichtig, ne? Und auch das ist wieder was halt in der Schule auch so viel einfach kaputt gemacht wird. Weil halt die Leistung, es zählt nie die Leistung der Klasse. Nie, ja. Die ist für deinen späteren Weg, ist die einfach nicht entscheidend. Und es wäre auch schlimm, wenn das so wäre, ne? Dann hängt halt dein persönlicher Lebensweg maßgeblich von anderen ab. Aber es ist halt, na, generell dieses Benoten, dieses Bewerten, und warum, also wo ist die Bewertung dafür, dass man halt irgendwie Menschen ermöglicht, die halt nicht so stark jetzt in dem Thema sind, dass halt auch die einen Zugang dazu finden, dass man das mit ermöglicht hat. Das ist ja meist die viel größere Arbeit als das Projekt an sich. Und auch, dass die Personen sich halt selber dann schon so schlecht fühlen, ne? Dieses Phänomen, als letztes in Gruppen gewählt zu werden, sowas beispielsweise. Das ist super traurig und das macht überhaupt keinen Spaß für niemanden, weder für die Gruppe, die die Person aufnimmt, noch viel schlimmer für die Person, die selber dann in die Gruppe kommt, weil es halt immer darum geht, eine Leistung zu erbringen, die immer bewertet wird. Und ja, das ist halt so das Problem an dieser ganzen Schulbildung. Und ja, dann sollten wir wirklich darauf achten, auch so in unserer Seminargruppe, dass wir halt auch darauf achten, wenn Leute irgendwo nicht mitkommen, ne? Wenn Leute irgendwo offensichtlich Probleme haben, dass wir da halt nicht einfach nur zugucken und uns denken, naja, hoffentlich muss ich die Prüfungsaufgabe nicht mit der Person zusammen machen, sondern sich überlegen, okay, was hat denn dazu geführt, sowas? Wo liegt das Problem? So, wie können wir unterstützen? Na, dass das eher unser Fokus sein sollte.
Ja. Als kleine Anekdote zum Schluss. Bei mir hat tatsächlich eine Leistung mal von der Leistung der Klasse abgehangen, beziehungsweise hat sich darüber definiert. Ich habe ein nicht sehr gutes Referat über ein Buch gehalten und meine Lehrerin hat mir gnädigerweise die bessere Note gegeben mit der Begründung, ja, die anderen waren auch alle so scheiße.
Ja, das ist dann die relative Bewertung. Ja. Ja. Ja, kann natürlich passieren, ne? Warum auch nicht? Ist ja, die Personen, die bewerten, sind halt auch einfach Menschen, die auch niemals all ihre innerpsychischen Vorgänge bei so einer Bewertung reflektieren können. Das ist ja nahezu gar nicht möglich, ne? Ja, und da gibt es ja auch gruselige Statistiken zu, schon was die Namen angeht und sowas. Aber das hatten wir alles schon mal und da gehen wir auch bestimmt an späteren Punkten nochmal drauf ein, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber sonst müssen wir die Folge jetzt nicht auch noch in die Länge ziehen, denke ich. Wir haben viel gesagt dazu, wir haben viel noch rundherum gesagt, wir haben viel Persönliches auch eingebracht. Ich hoffe, das war für euch durchsichtig und ja, wie immer, dass es Spaß gemacht hat, dass es euch was gebracht hat. Und ja, dann, wie immer, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Einer für alle. Alle für einen.